DW Menschen und Märkte.
Geht das deutsche Arbeitsmarktwunder zu Ende? Darf die Deutsche Telekom die Surfgeschwindigkeit drosseln? Und machen Google und Co. San Francisco kaputt? Das sind Themen unseres heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danhong herzlich begrüßt. Mehr als 42 Millionen Jobs gab es im September in Deutschland. So viele wie noch nie seit der deutschen Wiedervereinigung. Auf der anderen Seite haben die Arbeitslosen weniger Chancen, ins Berufsleben zurückzukehren. Klaus Bofo erklärt, wie das zusammenpasst.
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat ihren bislang niedrigsten Stand in 2013 erreicht, aber mit exakt 2,8 Millionen liegt die Zahl der Arbeitslosen eben doch um 48.000 höher als im Oktober 2012. Von Stagnation will Frank-Jürgen Weise nicht sprechen. Immerhin, so der Chef der Bundesagentur für Arbeit, haben heute 350.000 Menschen mehr als vor Jahresfrist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wobei der Zuwachs je zur Hälfte auf Vollzeit- und auf Teilzeitstellen entfällt. Es entstehen also neue Jobs, aber die Zahl der Arbeitslosen zu senken wird schwieriger. Die Lage sei stabil, aber nicht dynamisch, so Weise.
Das Risiko, aus Beschäftigung arbeitslos zu werden, ist sehr gering im Vergleich zum Vormonaten, ja auch zu den Vorjahren. Aber die Chance, aus Arbeitslosigkeit zurück in Arbeit zu kommen, ist auch geringer als in den Vorjahren.
Etwas ungünstiger als in den Vorjahren sieht auch die Bilanz auf dem Ausbildungsstellenmarkt aus. Zum Ende des Berufsberatungsjahres am 30. September waren 21.000 junge Bewerber noch unversorgt. Ursache ist zum einen die Zurückhaltung mancher Betriebe beim Lehrstellenangebot. Vor allem aus Industrie und Handel wurden weniger Ausbildungsplätze gemeldet, während das Handwerk sich unverändert intensiv um Nachwuchs bemüht. Zweiter Grund für eine Bewerbernachfrage, die das Angebot übersteigt, sind die doppelten Abiturjahrgänge in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Dieser Sondereffekt erklärt zum Teil die ausgeprägten regionalen Unterschiede auf dem Lehrstellenmarkt. Raimund Becker vom Vorstand der Bundesagentur.
Besonders schwierig ist die Lage in Teilen von Nordrhein-Westfalen, in Berlin und in Teilen der Region Hessen. Und auf der anderen Seite gibt es aber gute Bedingungen für junge Menschen in Bayern, an der Ostseeküste und in Teilen von Sachsen, in denen deutlich mehr Stellen als Bewerber vorhanden sind. Hier fällt es den Betrieben mitunter schwer, Auszubildende zu finden.
Bundesweit blieben bis zum 30. September mehr als 33.000 angebotene Ausbildungsplätze unbesetzt. Nicht der gewünschte Beruf, nicht am passenden Ort. Aber noch ist ja nicht alles verloren, meint Raimund Becker und verweist auf die derzeit laufenden Nachvermittlungsaktionen der Berufsberatung.
Das heißt, für die Bewerber auch ihre Vorstellung von einem Traumberuf mit zu überdenken, in Alternativen zu arbeiten. Und das heißt auch für die Betriebe, nicht nur nach dem optimalen Bewerber zu suchen, sondern dem passenden Bewerber zu finden. Wer das tut, erhöht die Besetzungswahrscheinlichkeit deutlich. Und wir als Bundesagentur können das auch gut unterstützen mit ausbildungsbegleitenden Hilfen.
Vor allem für lernschwächere Jugendliche kann außerbetriebliche Ausbildung eine Alternative sein. Auch hier allerdings ging das Angebot zurück, weil man zum Beispiel in den strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands die schwierigsten Jahre überwunden sieht. Dennoch blieben 12.000 außerbetriebliche Ausbildungsstellen unbesetzt. Daneben fördern die Arbeitsagenturen Berufsvorbereitungsmaßnahmen und sogenannte Einstiegsqualifizierungen, die häufig später in ein reguläres Ausbildungsverhältnis münden. Trotz einer nachlassenden Ausbildungsbereitschaft in Teilen der Wirtschaft bleibt es beim Übergang von der Schule in den Beruf beim Motto »Keiner soll verloren gehen«.
Das war Klaus Bofo aus Nürnberg. Die Deutsche Telekom wollte die Geschwindigkeit des Surfens herabsetzen, sobald bei einem Kunden eine bestimmte Datenmenge überschritten wird. Mit dieser Ankündigung löste sie im Frühjahr einen Sturm der Entrüstung aus. Um die Gemüter zu beruhigen, ruderte das Bonner Unternehmen etwas zurück. Und nun wurde die Drosselung von einem Gericht ganz gekippt. Während die Telekom in die Röhre schaut, freuen sich die Verbraucherschützer. Aus Bonn berichtet Marion Theisen.
Schon vor einigen Monaten hatte die Telekom die umstrittenen Klauseln in alle neuen Verträge aufgenommen. Sie sehen vor, dass Internetnutzern die Zugangsgeschwindigkeit gedrosselt wird, sobald sie eine bestimmte Datenmenge pro Monat überschreiten. Laut Urteil des Kölner Landgerichts ist das unzulässig, so Richter und Pressesprecher Christian Hoppe.
Die Kammer hält die Klauseln über die Drosselung für eine unangemessene Benachteiligung der Kunden. Wo Flatrate draufsteht, so die Kammer, muss auch Flatrate drin sein. Man darf dann nicht nach einem bestimmten Volumen die Geschwindigkeit drosseln. Die Verbraucher haben dadurch natürlich den Vorteil, dass solche Klauseln nicht mehr verwendet werden dürfen und diese Einschränkungen im Moment zumindest nicht zulässig sind.
Die nordrhein-westfälische Verbraucherzentrale hatte geklagt, um die Telekom-Kunden vor einer Benachteiligung zu schützen. Der Grund: Eine Flatrate dürfe nicht mit einer Spezialklausel durch die Hintertür eingeschränkt werden. Laut Plan der Telekom sollte das Surftempo in der Spitze um bis zu 99% herabgesenkt werden. Zwar hat die Telekom diese Tempobremse bisher nicht angewendet, aber das könne sie sich ja jederzeit anders überlegen, so Thomas Bradler von der Verbraucherzentrale. Umso mehr freut er sich, dass das Gericht den Verbraucherschützern Recht gegeben hat.
Wir freuen uns natürlich sehr über das Urteil, weil es letztlich die Rechte der Verbraucher deutlich stärkt, weil das Gericht hier sagt, wenn ich eine Flatrate, zumindest im Festnetzbereich, buche, eine Internet-Flatrate, dann muss auch eine Internet-Flatrate drin sein, sprich, es darf eben nicht gedrosselt werden. Und dementsprechend hat das Gericht eben hier in erster Instanz die Vertragsklauseln, die bei solchen Tarifen eine Drosselung vorsehen, dann folgerichtig für unzulässig erklärt.
Die Telekom gibt sich verschnupft. Sie will sich zum Urteil des Landgerichts Köln nicht vor dem Mikrofon äußern. In einem schriftlichen Kommentar teilt sie nur so viel mit: Das Unternehmen könne die Entscheidung nicht nachvollziehen. Die Telekom werde das Urteil prüfen und voraussichtlich Berufung beim Kölner Oberlandesgericht einlegen. Thomas Bradler von der Verbraucherzentrale sieht dem gelassen entgegen.
Dass die Telekom Berufung einlegt, das ist nur folgerichtig und auch ihr gutes Recht. Und auch dem Verbraucher ist ja daran gelegen, eben eine Rechtssicherheit zu bekommen. Und je höher das Gericht ist, was am Ende das Urteil dann spricht, umso besser. Das kann natürlich dann vor dem Oberlandesgericht auch anders ausgehen, das ist völlig klar. Aber wir sind da bester Dinge und dementsprechend schauen wir da positiv in die Zukunft.
Spätestens in einem Monat muss die Telekom die Berufung eingelegt haben, sonst wird das Urteil rechtskräftig.
Die Deutsche Telekom darf die Surfgeschwindigkeit nicht drosseln. Das war ein Bericht von Marion Theisen. San Francisco und Silicon Valley, das galt jahrzehntelang als perfekte Symbiose. In der Stadt Hippie-Kultur, Kunst, Musik und Gay Pride, vor ihren Toren technische Innovationen und wirtschaftlicher Erfolg von Apple, Facebook, Google und Co. Doch nun mehren sich die Stimmen kritischer Intellektueller. Sie sehen die Kultur ihrer Stadt in Gefahr, weil zum Beispiel dort, wo der Google-Bus die Mitarbeiter einsammelt, die Mietpreise ins Unermessliche steigen. Wolfgang Stufflesser hat Anwohner und Stadtplaner gefragt, ob der Vorwurf stimmt und wie San Francisco mit der Entwicklung umgeht.
Duncan Wheeler ist Makler in San Francisco und das meiste Geld verdient er im Moment in Noe Valley, einem der Innenviertel der Stadt. In letzter Zeit häuft sich bei ihm vor allem ein Typ Kunde.
Silicon Valley, new to San Francisco. 22 to 30 years old, straight out of college.
Sie arbeiten im Silicon Valley, sind neu in San Francisco, 22 bis 30 Jahre alt, kommen frisch von der Uni, haben Jobs bei Apple oder Google. Oder sie waren bei einer Firma, die gerade an die Börse gegangen ist und haben nun eine Menge Cash an der Hand. Sie schreiben einfach einen Scheck für ein 2-Millionen-Haus. Das wäre früher nie passiert. Noe Valley ist berühmt für seine bezaubernden viktorianischen Reihenhäuser mit spitzen Giebeln, Holzvertäfelungen in Pastellfarben und weißen Fensterrahmen. Dazwischen Bio-Supermärkte, edle Coffeeshops und Bistros. In den vergangenen Jahren sind die Miet- und Immobilienpreise explodiert. Alteingesessene Bürger von San Francisco sehen diese Entwicklung mit Sorge. Rebecca Solnit etwa, Schriftstellerin und streitbare Intellektuelle, hat einen Artikel geschrieben, der übersetzt auch in der deutschen FAZ erschienen ist. Darin gibt sie den großen, boomenden Technologiekonzernen im Silicon Valley die Schuld an der Veränderung ihrer Stadt.
Wer wird Google aufhalten? Diese Frage stellen wir in San Francisco die ganze Zeit, weil Google sich nicht nur auf unseren Computern bereit macht, sondern auch auf unseren Straßen.
Solnit spielt auf den Google-Bus an, ein kostenloses Shuttle, mit dem Google seine Mitarbeiter in San Francisco einsammelt und zum 50 Kilometer entfernten Firmensitz im Silicon Valley bringt. Apple, Yahoo und andere Firmen bieten ähnliche Dienste. Die Konzerne sind zwar als Arbeitgeber begehrt, im Silicon Valley wohnen möchten viele Mitarbeiter aber nicht. Das Tal der Computerindustrie ist geprägt von Schnellstraßen, gesichtslosen Wohnsiedlungen und synthetischen Shopping-Malls. Kein Vergleich zum Charme San Franciscos. Jasper Rubin ist Professor für Stadtplanung und Stadtentwicklung an der San Francisco State University. Er sieht die Gefahr, dass unter der Entwicklung auch die Kultur in der Stadt leidet.
Many more non-profit arts organizations used to find homes here. Bands used to have practice spaces.
Früher hatten wir hier mehr Künstlerorganisationen. Bands hatten ihre Probenräume, Maler ihre Ateliers. Das alles wird nun weniger, weil die Mieten so steigen. Und ich glaube, damit verlieren wir ein Stück Urbanität. In einer Stadt sollten möglichst viele verschiedene Leute ein Zuhause finden. Und das alles verschwindet gerade rasend schnell. San Francisco stand bisher für Hippies und Flower Power, für Musiker wie Carlos Santana und historische Figuren wie Harvey Milk, den ersten offen schwulen US-Politiker. Was die Hipster aus dem Silicon Valley kulturell zu bieten haben, muss sich erst noch zeigen.
Mit diesem Bericht von Wolfgang Stuflesser endet unser Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon verabschieden sich.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.